Hallo, du bist wahrscheinlich hier, weil jemand dir einen Link oder eine Karte gegeben hat, die ungefähr so aussieht.
Nächste Frage, was ist Freiheit?
Es bedeutet, dass wir unsere eigenen Ketten auswählen dürfen.
Es bedeutet, dass wir unseren eigenen Diktator auswählen dürfen.
Ich bin so frei, ich muss das noch nicht mal beantworten.
Was wäre, wenn Freiheit etwas ganz anderes wäre? Warum lieben wir eigentlich Freiheit so sehr? Okay, lass mich genau erklären, was ich damit meine. Stell dir vor, du siehst einen Elefanten in einem Zoo. Klingt es aufregend? Nicht wirklich. Und darum kostet es auch nur 40 Euro. Nun, stell dir vor, du siehst einen Elefanten in freier Wildbahn. Das ist cool. Und Leute würden locker 2000 Euro für diese Erfahrung bezahlen. Also warum zahlen die 2000 Euro mehr, um letztlich genau das Gleiche zu sehen? Einen Elefanten. Weil es nicht derselbe Elefant ist. Der linke ist in einem Käfig. Und der rechte ist frei. Derjenige im Käfig wird wahrscheinlich von Tierarzt sich selbst nicht befreien kann, können wir uns auch nicht selbst befreien. Viele Menschen werden dir sagen, du sollst gute Dinge tun oder dich verbessern, um frei zu werden. Aber das stimmt nicht. Das nennt man Religion. Was du brauchst, ist die Wahrheit, weil die Wahrheit frei macht.
Galater 5, Vers 1. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Und Vater im Himmel, ich danke dir jetzt einfach für den Morgen, ich danke dir für die Zeit, für die Predigt und ich danke dir, Herr, dass du zu uns jetzt redest. Merci vielmals für alles, Vater. Amen. Es war im Jahre 1505, als ein junger Jurastudent mit Namen Martin Luther nach einem Besuch bei seinen Eltern in ein schweres Gewitter kam. Und als die Blitze so neben ihm einschlugen, da betete er zur heiligen Anna, weil das war das, was er kannte, und versprach, dass wenn er da lebend rauskommt, dann geht er ins Kloster. Und das tat er dann auch. Aber als er im Kloster war, da merkte er, dass ihm auch das ganze System, was da war, ihm keine Antwort auf die Fragen geben konnten, was ist mit meinen Sünden? Sind sie vergeben? Komme ich in den Himmel? Und als er den Galaterbrief studierte, blieb er bei dem Vers aus Kapitel 3, Vers 11 hängen und da heißt es, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und das veränderte sein Leben. Am 31. Oktober 1517 nagelte er dann seine 95 Thesen an die Kirchentür in Wittenberg. Das war der Beginn der Reformation. Und heute am 6. November feiern wir in der Schweiz den Reformationstag. Also, heute ist Reformationstag. So, ich wünsche euch allen einen Happy Reformationstag. Aber was man immer wieder vergisst, und auch wenn man den Reformationstag mal googelt, es fehlt etwas. Es steht immer da, dass eigentlich der Martin Luther so gegen den Ablasshandel war, dass er gegen das System der Kirche war, gegen die Hierarchie, dass man den Papst wie einen Gott verehrte und er sich auch so verehren ließ, dass die unteren Schichten nur dazu da waren, um die Obrigkeit zu bezahlen. Hey, das kennen wir alle. Von daher kommen wir und da sind wir immer noch drin. Aber man vergisst eines, dass die Grundlage der ganzen Reformation der Galaterbrief war. Und von daher wird der Galaterbrief bis heute eigentlich so die Magna Carta, der große Brief der Freiheit genannt. In Amerika würde man sagen, die Declaration of Independence. So als Paulus dann diesen Galaterbrief schrieb, da war er ganz schön wütend und er war auch frustriert. Der Ton ist ziemlich hart hier im Galaterbrief. Es gibt kein Lob, es gibt keinen Aufruf zum Gebet. Und wir lesen in Apostelgeschichte 13 und 14, wie die ganze Gegend dort erreicht wurde. Paulus und Barnabas wurden ja zu ihrer ersten Missionsreise ausgesandt. Und sie waren dann unterwegs von Antiochia aus. Und da gibt es diese Städte wie Salamis, Paphos, Perge, Pisidien, Iconium, Lystra, Derbe. Und dann ging es zurück. Das waren 1800 Kilometer. Und sie waren 2 Jahre unterwegs. Und was war ihre Botschaft? Und da steht auch in Kapitel 13 der Apostelgeschichte, aber im Prinzip war es eigentlich das, was wir im Römerbrief haben. Durch Jesus habt ihr Vergebung und durch den Glauben an ihn seid ihr gerechtfertigt. Und somit bleibt in der Gnade. Und das ist Freiheit. Wir werden später dann nochmal zurück auf diesen Begriff kommen. Aber auf dieser ersten Missionsreise, da erlebten sie Bekehrungen von Nichtjuden, von sogenannten Heidenchristen. Und die Juden, die hassten sie. Weil sie gegen die Gesetzlichkeit waren. Und sie erlebten auch, Paulus und Barnabas, sie erlebten auch sehr viel Verfolgung. Wenn er mal diese 2 Kapitel Apostelgeschichte 13 und 14 liest, da mussten sie fliehen und so weiter und so fort. Und als sie in Lystra waren, da heilten sie einen Gelähmten und die Bevölkerung wollte sie dann so als Götter verehren und wollten auch Opferungen machen, das konnten sie gerade noch so verhindern. Aber dann kamen einige Juden aus den anderen Städten, an denen sie waren. Und dann heißt es in Vers 19, dann aber kamen Juden aus Antiochia und Ikonien, sie hetzten die Volksmenge gegen die Apostel so sehr auf, dass Paulus gesteinigt wurde. Weil die Leute Paulus für tot hielten, schleiften sie ihn zur Stadt hinaus. Das ist alles, was wir wissen. Und ich habe mich dann so gefragt, ich weiß jetzt nicht genau, ob diese Steinewerfer von damals schon so einen Nothelfer dabei hatten. Wahrscheinlich, wenn es geht, wahrscheinlich noch mit so einer Checkliste nach dem Gabi-System. So, gibt der Antwort? Nein, check. Atmet er? Schon lange nicht mehr? Nein, auch check. Blutet er? Ja, grausam. Check. Ist der Puls spürbar? Nichts zu spüren? Check. Zusatzfrage, ist er transportfähig? Nein. Nicht nötig, schon tot. Vers 20 dann. Doch als die Jünger ihn umringten, kam Paulus wieder zu sich, stand auf und ging in die Stadt zurück. Am folgenden Tag zog er mit Barnabas weiter nach Derbe. Wow, das ist ein Wunder. Da stand er auf nach so einer Steinigung. Ich weiß nicht, wie ich mich jetzt gefühlt hätte. Aber sehr wahrscheinlich ging er zurück und er brachte seine Predigt zu Ende. Und am anderen Tag wanderte er 50 Kilometer weit nach Derbe. Wie ist das möglich? Hey, ich meine, der kommt aus einer Steinigung. Was ist dann mit all diesen Platzwunden, den gebrochenen Gesichtsknochen, den eingeschlagenen Zähnen? Wir wissen es nicht. Das Einzige, was wir wissen, ist, es ist ein Wunder. Und das ist Freiheit. Galater 4, Vers 19 schreibt Paulus, Euretwegen, meine lieben Kinder, leide ich noch einmal alle Schmerzen und Ängste, wie sie eine Mutter bei der Geburt ihres Kindes auszustehen hat, solange bis Christus in eurem Leben Gestalt gewonnen hat. Und die Frage, die sich hier stellt, ist nun, warum muss Paulus das wieder erklären? Man könnte ja auch fragen, hey ihr Galater, wo ist die Freudigkeit und wo ist eure Freiheit hin? Wieso jetzt hin zur Religion? Das Wort Religion bedeutet eine Verpflichtung, die man gegenüber einer Gottheit hat und die man einlösen muss. Das heißt, man muss sich den Himmel verdienen. Durch Werke, Opfer, Rituale. Und das Urteil des Paulus war hier gnadenlos. Ihr fallt zurück in Sklaverei und Unfreiheit. So, was war das Problem? Galater 3, Vers 19. Was aber soll dann überhaupt das Gesetz? Gott hat es zusätzlich gegeben, damit wir das Ausmaß unserer Sünden erkennen. Dieses Gesetz, von den Engeln durch den Vermittler Mose zu uns gebracht, sollte auch nur so lange gelten, bis der Nachkomme von Abraham da wäre, an dem Gott sein Versprechen erfüllen wollte. Erster Punkt hier. Für Gott war das Gesetz immer schon zeitlich begrenzt. Wir werden später nochmal darauf zurückkommen. Galater 3, Vers 22. Nun aber hat die Schrift alles als unter die Sünde verschlossen erklärt, damit die Verheißung als eine Frucht des Glaubens Jesus Christi allen denen zuteil würde, die da glauben. So lasst mich das kurz erklären. Wenn wir das Gesetz anschauen, vom Alten Testament her, dann erfüllt das Gesetz eine Doppelrolle. Und zwar eine positive und eine negative. Und die negative ist, das Gesetz ist wie ein Vergrößerungsglas, wie eine Lupe. Und wenn man da durchschaut, sieht man nur ein Wort. Schuldig. Schuldig im Sinne der Anklage. Und die positive ist in Galater 3, Vers 24. Bis dahin hatte das Gesetz für uns die Aufgabe eines strengen Erziehers. Seit Christus aber finden wir durch den Glauben Gottes Anerkennung und sind dem Gesetz, diesem strengen Erzieher, nicht mehr unterstellt. Und wieso? Weil Christus das Gesetz erfüllt hat. Und das war eigentlich auch das Problem, wenn wir wieder mal schnell zurückgehen zur Reformation. Eigentlich bestand die Frage nicht in dem, ob man gegen oder für den Ablasshandel ist und das ganze System, sondern die Frage dahinter war eigentlich, oder die Aussage dahinter war, ihr könnt Gott nicht vor einen menschlichen Wagen spannen und meinen, dass er ihn ziehen soll. Das geht nicht. Und das lesen wir im Buch 1. Mose, als Adam und Eva gesündigt haben. Sie hatten diese Gemeinschaft mit Gott, sie waren in diesem Garten drin, Gott kam vorbei und als der Sündenfall kam, wurden sie rausgeworfen. Es gab keine Gemeinschaft mehr. Gehen wir in das dritte Buch Mose, Kapitel 16, da lesen wir von dem großen Versöhnungstag, dem Yom Kippur, der ja bis heute auch gefeiert wird, wo der hohe Priester einmal im Jahr in das Allerheiligste hinein durfte. Und zwar nur mit Blut. Und das ist nicht nur alles, wenn man dieses Kapitel 16 einmal durchliest und sieht, was da für Schritte drin sind. Der hohe Priester musste sich erst selber reinigen, musste sich waschen und so weiter, seine Familie und so weiter und so fort, bis er endlich mit dem Blut in das Allerheiligste hinein durfte, dort, wo die Bundeslade stand, um dort Versöhnung oder Versühnung zu erwirken für das Volk. Es ist schon erstaunlich. Und dann kommt man ins Neue Testament und man sieht, als Jesus gestorben war, da zerriss der Vorhang. Und jetzt, und das ist genau das, was Paulus sagt, was wir auch Martin Luther haben, es kann nicht sein, dass wenn Gott einen Weg freigemacht hat, dass ihr jetzt hier ein System anfertigt, dass die Menschen folgen sollen. Und darum schreibt er in Kapitel 1, Vers 6 vom Galaterbrief: Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell abwendet. Kapitel 4, Vers 12: Ich fürchte, dass meine Arbeit an euch vergeblich gewesen ist. Kapitel 5, Vers 4: Ihr seid von Christus getrennt, ihr seid aus der Gnade gefallen. Kapitel 3, Vers 1: Ihr unvernünftigen Galater, wer hat euch verblendet? Wenn die Botschaft des Paulus war, ich bin durch den Glauben gerechtfertigt, dann kann es nicht sein, dass irgendein menschliches System das einschränkt. Und Paulus schreibt uns dann hier einige Schritte auf, wie wir sie heute kennen, von vielen Richtungen und Sekten auch. Kapitel 4, Vers 17, sie suchen eifrig nach euch. Kapitel 6, Vers 12, sie zwingen euch die Beschneidung auf, damit sie nicht verfolgt werden. Aber Vers 13 im gleichen Kapitel 6, sie befolgen nicht das Gesetz. Das heißt, als das ganze System, was aufgebaut wurde, ist eigentlich nur eine weiß gestrichene Wand und hinten kracht alles zusammen. So, was ist nun das Problem mit der Gesetzlichkeit? Ich nenne es einmal das BPP. BPP. Das ist das Bibel-Plus-Programm. Bibel plus ein anderes Buch. Bibel plus ein Ritual. Bibel plus Sakramente. Bibel plus irgendetwas anderes. Das Bibel-Plus-Programm. Wenn man dieses Programm hat, dann vermittelt man den Eindruck, dass Jesus die Verheißung Gottes noch gar nicht erfüllt hat. Und er hat auch damit das Problem der Sünde nicht gelöst. Und man missachtet die Freiheit. Und die Freiheit besagt, ich kann zu Gott kommen, wann immer ich möchte. Und man begrenzt den Segen Gottes auf eine ganz bestimmte Gruppe von Menschen. Paulus sagt im Kapitel 3, Vers 28, da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Also wenn wir einmal so diese Galater betrachten, dann merken wir, die haben sich schon angestrengt. Sie wollten vorwärts kommen in ihrem Glauben. Aber sie suchten die Antwort in der Religion, im Gesetz und in der Frömmigkeit. Und darum schrieb Paulus diesen Brief selber und mit so viel Leidenschaft, weil für ihn eine gesetzliche, falsche Frömmigkeit viel bedrohlicher war als eine Verweltlichung. Eine Verweltlichung, wie wir sie im Korintherbrief haben, ist ziemlich schnell einsichtbar und man erkennt sie sehr, sehr schnell. Aber eine falsche gesetzliche Frömmigkeit erkennt man nicht so schnell. Weil alles so aussieht wie am Anfang. Aber am Ende führt es weg von der Gnade. So, das Thema ist ja Freiheit und die Frage ist nun, was ist Freiheit? Heutzutage haben wir ein Problem, dass dieser Begriff Freiheit total verworren ist und eigentlich kein Mensch weiß, was es überhaupt ist. Für viele Menschen ist es das, dass ich sagen darf, was ich will, dass ich hören darf, was ich will, dass ich machen kann, was ich will und niemand hat das Recht, mir irgendetwas aufzuzwingen. Es gibt keine absoluten Werte mehr und von daher sollte es auch keine moralischen Beschränkungen mehr geben. Aber diese Meinung täuscht gewaltig. Wir reden hier von einem individualistischen Freiheitsbegriff. Und das wird uns immer wieder, wenn wir die Nachrichten gehen oder ins Internet gehen, das wird uns immer wieder gesagt, frei sein von. Frei sein von Einschränkungen, Fremdbestimmungen, Beeinträchtigungen und Verantwortungen anderer gegenüber. Und somit ist jeder selbst sich selbst der Nächste. Und wenn jeder an sich denkt, dann ist auch an alle gedacht. Wenn ich diesen Freiheitsbegriff so nehme, dann ist eigentlich der Beispiel, wenn ich jetzt jemand auf eine einsame Insel aussetzen würde, dann wäre er das Ideal der Freiheit. Der ist frei von allem. Der biblische Freiheitsbegriff unterscheidet sich hier. Wir sind nicht nur frei von. Und das ist das, was wir immer wieder wollen. Und gerade während der Pandemie hat man das immer wieder gehört. Ich bin frei, darf eine Meinung haben. Klar, ist alles richtig. Aber ich bin nicht nur frei von. Und es ist auch richtig, wir sind frei von Sünde und Verdammnis. Aber dann geht der Satz weiter. Um frei zu sein für, und da schreibt Paulus in Galater 5, Vers 6, denn in Christus Jesus hat weder Beschneidung noch Unbeschnittensein irgendeine Kraft, sondern der durch Liebe wirksame Glaube. Der durch Liebe wirksame Glaube. Ich bin frei von Sünde und Verdammnis, um frei zu sein für die Liebe. Das heißt, für die Gemeinschaft. Und gerade dieser durch Liebe wirksame Glaube ist sehr, sehr schwierig. Und das lesen wir in der Apostelgeschichte von Anfang an. In den ersten Gemeinden Da gab es Schwierigkeiten mit den Witwen, weil eine Gruppe meinte, sie bekäme zu wenig. Gab es einen Riesenaufstand. Dort dann kamen Ananias und Sapphira, die meinten, ja, ich kann mir den Respekt und die Liebe erkaufen. Es ging nicht. Die letzten 3 Jahre waren in dem Gemeindeverband, mit dem ich zusammenarbeite, sehr, sehr schwierig, weil eine Gruppe von Pastoren, darunter auch der frühere Bibelschuldirektor, gemeint hat, sie können den Gemeindeverband spalten. Das ging dann bis hin vors Gericht. Sie haben verloren. Aber der Schaden ist angerichtet. Vor 2 Wochen hat die Regierung eine andere Gemeinde zugemacht, eine Pfingstgemeinde, weil sie sich öffentlich verprügelt haben. Die sind mit Stecken aufeinander losgegangen. Dachte ich, okay, auch eine Möglichkeit, Probleme zu lösen. Die Regierung ging dann hin und hat die Gemeinde zugemacht, bis die Sachen geklärt sind. Aber wir sehen hier, dass diese Liebe, durch Liebe wirksame Glauben ein ganz, ganz gewaltiges Thema ist. Und das kann ich nicht mit einem System einfach abdecken. Jesus hat uns hierzu ein Beispiel gegeben. Und zwar das Beispiel von Philipper Kapitel 2, die Verse 6 bis 11. Und da heißt es, Jesus, der in der Gestalt Gottes war, der Gott gleich war, er war frei, machte sich selbst zu nichts. Er nahm Knechtsgestalt an. Er hat seine Freiheit aufgegeben und aus Liebe wurde er Sklave, er wurde Mensch. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tode. Und dann heißt es ihr in Vers 5, habt diese Gesinnung in euch auch. Der durch die Liebe wirksame Glaube. Und dann bekommt dieses Thema Freiheit einen ganz anderen Wert, eine ganz andere Stellung für mich, weil ich merke, dass ich nicht, wenn ich alleine bin, mich frei entfalten kann, sondern in der Gemeinschaft mit anderen darf ich mich frei entfalten. Und meine Gaben und meine Persönlichkeit sind wichtig. Und Gott hat eine Zukunft für mich. Und das ist eigentlich das Geheimnis von Freiheit. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Soweit. Habt ihr alles verstanden? Ja? Habt ihr Fragen? In der Predigt macht man normalerweise sowas nicht, aber ich schon. Okay, vielen Dank. So, dann darf ich euch einladen zum Abendmahl. Und es ist nicht nur Abendmahl, es ist Freiheitsmahl. Ich bin frei von der Last der Sünde und ich bin frei für die Gemeinschaft mit ihm und miteinander. Und darum dürfen wir heute dieses Abendmahl miteinander feiern. Und ich bitte jetzt die Mitarbeiter kurz nach vorne, damit sie zuerst das Abendmahl nehmen. Ich werde dann noch die Verse lesen. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch auch überliefert habe. Dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Und dafür danke ich dir, Herr Jesus, dass wir das bestätigen können, dass wir die Freiheit von Sünde und Verdammnis haben, dass wir die Gemeinschaft mit dir haben und dass wir das bestätigen können nun mit dem Brot und mit dem Kelch. Danke, Herr, dass wir zusammen sind und dass wir das feiern dürfen. Herr, hab du Dank für deine große Liebe. Amen.